er der Mama Tschüss gesagt hat, raus ist. Und dann nachher hat er mich angeschaut und er ist 2 Meter gross, oder? Mein kleiner, grosser Bruder. Und dann schaut er mich an und sagt, schaust du jetzt auf mich, Schwester? Und ich habe mir nur Tränen runtergelaufen, weil es ist klar war, dass es wie für mich gar keine andere Frage gibt.
Eins ist klar, wir alle strugglen. Und manchmal tut das Leben auch weh. Pflaster fürs Herz ist ein Podcast, der dich in dem allem begleitet. Mit Gedanken, Impulsen und Gesprächen direkt aus meiner Coaching-Praxis, die dich stärkt und entlastet. Ich bin Sarah Sattir und ich freue mich, wenn du immer wieder reinhören kannst, wenn du etwas brauchst, das dir ein bisschen Leichtigkeit schenkt und ein bisschen dein Herz wärmt. Jetzt wollte ich eigentlich mit einem Kaffee da sitzen, nehme den ersten Schluck von dem Kaffee und habe ihn gerade wieder, also ich habe ihn nicht rausgespeuzt, ich hätte ihn am liebsten rausgespeuzt, ich bin in die Küche gerannt, weil ich gemerkt habe, irgendwie hat es in dieser Tasse, wo ich den Kaffee daraus trinken wollte, Abwaschmittel gehabt. Und das ist noch grusiger als abgelaufene Milch, muss ich jetzt sagen, das ist jetzt eine neue Erfahrung. Darum sitze ich jetzt da ohne Kaffee, dafür mit Tee. Ist auch etwas. Ist ja eh gesünder, sagt man. Und ich habe ja schon einen Kaffee gehabt. Also das heisst, obwohl morgen ist, ich bin ja auch ein Lerchen, sagt man. Oder den Menschen, die gut funktionieren am Morgen, sagt man, sie sagen Lerchen. Ich bin, glaube ich, so eine, was mir wahnsinnig geholfen hat, gerade mit dem Kind grosszuziehen. Und ich bin ja Mutter von 2 erwachsenen Kindern. Der Ältere hat eine sehr seltene Stoffwechselerkrankung und ist dadurch mehrfach behindert. Und dann habe ich noch einen jüngeren Sohn, die haben 2-3/4 Abstand. Und ich sage nämlich, ich weiss nicht, ob ich mich ein paar Monate später noch getraut hätte, schwanger zu werden, weil ich von der Behinderung erst so Schritt für Schritt erfahren habe. Heute weiss ich, ich weiss noch nicht so lange, dass er die Krankheit hat. Heute weiss ich auch, dass die Krankheit eben macht, dass es ein Schritt für Schritt Verlauf ist. Also das heisst, er ist auf die Welt gekommen und ist gesund gewesen. Und dann, ja, man muss sich das vorstellen, wie so eine toxische Reaktion im Hirn, wo dann eben alle neurologischen Funktionen betrifft. Und darum habe ich erst Schritt für Schritt erfahren, dass mein erstgeborener Sohn anders ist. Und ich wollte immer sicher 3 Kinder oder 4 Kinder. Ich habe wahnsinnig gerne Kinder. Ich habe immer gefunden, es ist lässig, wenn es mehr Kinder sind als Erwachsene, weil dann ist Anarchie, Chaos. Und ich bin unglaublich dankbar am Leben, dass ich auch Mutter sein darf von meinem jüngeren Sohn, weil eben, ich weiss nicht, ob ich es gleich gewagt hätte. Und zwar einfach wegen meiner eigenen Belastungsgrenze, wie dann ganz viel Schweres und Schwieriges auf mich zugekommen ist. Und ich weiss nicht, ob ich gleich leicht hätte können schwanger werden. Und so hat das Leben wollen, dass ich Mutter bin von einem Kind mit einer chronischen Erkrankung und einer Behinderung und von einem Kind ohne all das. Und die Reise, die hat mich an viele Themen angebracht und über eins möchte ich heute mit meiner Gästin, die mir da gegenüber so ganz leise sitzt, sie hat einen Kaffee bekommen, ohne Abwaschmittel zum Glück, reden. Und das ist nämlich, ja, wie ist denn das, wenn man Geschwisterte ist, ohne Behinderung, von einem Geschwisterte mit einer Behinderung, weil es gibt so wenig Sichtbarkeit für das Thema. Entweder sind es so Schicksalsgeschichten, so die Geschwister, die Kinder gibt es ja auch, so die ganz schlimme Bezeichnung, Schattenkind. Als ob das irgendwie ganz so schwer Schicksal ist. Und ich finde, es gibt wenig so individuelle Sichtbarkeit für die Geschwister-Thematik. Und darum habe ich meine Freundin, die heisst auch Sarah. Meine Mutter hat ja übrigens mal gemeint, hallo Sarah, sage ich jetzt zuerst mal. Hoi Sarah.
Hoi Sarah.
Ich weiss, hat deine Mutter auch gemeint, Sarah sei ein seltener Name?
Ja. Sie hat zuerst Lara und dann hat sie gefunden, es ist viel zu gängig, machen wir Sarah.
Mhm. Meine Mutter hat auch gemeint, das sei ein seltener Name. Ja, wie soll ich jetzt sagen, ich habe 4 Freundinnen, 5 Freunde, ich muss mal Sarahs zählen in meinem Leben. Und ich bin, glaube auch immer mit der Sarah in der Klasse gewesen. Und also, ja, sehr viele Sarahs. Jetzt, wir sind sogar noch 2 Sarahs ohne Haar, gell? Und ich habe die Sarah gefragt, ob sie würde mit mir über das Thema reden, weil du bist Schwester, dein Bruder hat eine Behinderung. Magst du dich erinnern, wo dir das erste Mal, oder wie alt du gewesen bist, wo dir das erste Mal klar geworden ist, dass dein Bruder anders ist? Hast du Erinnerung an das? Wie alt bist du gewesen?
Dass er anders ist, das ist später erst gekommen, dass ich das bewusst wahrgenommen habe. Ich habe gemerkt, dass die Mama anders ist. Das kann ich mich gut erinnern. Mhm. Und dann bin ich so im Alter gewesen, vom ersten Kind, 5 vielleicht, wo ich wahrgenommen habe, dass meine Mama sich verändert, mir gegenüber. Und das war das Alter, wo man langsam herausgefunden hat, dass die Entwicklungen von meinem Bruder verzögert stattfindet. Und ich selber bei ihm bin viel älter.
Wie ist das? Also bist du zuerst auf die Welt gekommen oder er? Was für einen Abstand habt ihr?
Ich bin das erste Kind.
Ja.
Und dann 2 Jahre später ist er auf die Welt gekommen. Wir sind ziemlich genau 2 Jahre auseinander. Mhm. Er ist 2 Jahre jünger.
Und magst du dich noch erinnern, was das ausgelöst hat, so die Veränderung von der Mutter? Also das ist ja immer eine Entthronung, also das geschwisterte Kind bekommen, gerade jetzt so also mit 2, wo man ja noch so ein bisschen das Gefühl hat, die Welt gehört einem und dann kommt plötzlich das geschwisterte und man ist plötzlich nicht mehr im Mittelpunkt. Mhm. Also es ist ja immer oder so in dem Sinn, aber irgendwie hast du noch etwas anderes dann später beobachtet oder gefühlt vielleicht mehr?
Ja, es ist ein Gefühl gewesen eher, also das gehört natürlich eh dazu, dass man als Erstgeborene, sie hat immer gesagt, du bist meine Sonne. Und also ein absolutes Wunschkind bin ich gewesen. Nach 10 Jahren kinderlosem Zusammensein mit meinem Vater ist es endlich passiert, dass sie schwanger geworden ist, wo sie schon gedacht haben, sie werden kinderlos bleiben. Also ein wahnsinnig grosses Wunschkind. Und das habe ich sehr fest gespürt. Und dann hat es eben irgendwann die Situationen gegeben, wo ich gemerkt habe, dass meine Mama viel Sorgen hat. Sie war wie belastet. Mhm. Ich glaube, sie war auch allein in dieser Zeit mit dem allem, was an Sorge an sie angekommen ist.
Mhm. Jetzt sagst du, dort habe ich gemerkt, ja, meine Mutter ist irgendwie anders, die ist belastet. Wann hast du gemerkt, dass dein Bruder anders ist?
Erst viel später.
Weißt du das noch?
Ja, das war erst als ich in der Mittelstufe war. Und eigentlich auch durch andere Gespöndli in der Schule. Mhm. Weil für mich war es total normal gewesen. Also ich habe ich habe zwar die Belastung wahrgenommen, daheim. Ich habe Themen wahrgenommen, ich habe Tränen wahrgenommen und Angst von meiner Mutter. Aber mein Bruder ist für mich, ja, ich hatte keinen anderen Vergleich gehabt. Also ich habe nicht empfunden, dass er irgendwie gross anders ist. Er war einfach ein bisschen speziell gewesen. Und dann in der Mittelstufe, wo ich wo sie mal gekommen ist mit ihm, mit der Schule, und ich habe das total gut gefunden, dass sie kommen. Ich habe mich auch überhaupt nicht geschämt für meine Familie. Es war ein Teil von mir, auch mit ihm in die heilpädagogische Schule zu gehen und mich zu umgeben mit anderen beeinträchtigten Kindern. Mhm. Das war völlig normal. Und dann haben aber andere Gespönli bei mir in der Schule, ab dem Tag, einen Tag später, haben sie mich begrüßt am Morgen und haben sich lustig gemacht darüber und mir gesagt, Mungo-Schwester, Mungo-Schwester. Und dort ist mir klar geworden, was das heisst, dass etwas anders ist. Dann habe ich angefangen, Fragen zu stellen daheim.
Dein Bruder hat eine kognitive Behinderung. Es ist noch Zeit, er ist 40 jetzt, gell?
Er ist ja,
41 geworden. Und es war noch eine Zeit, gewesen, wo man vielleicht nicht gleich abgeklärt hat, wie man das heute macht.
Ja.
Du vermutest, dass er auch auf dem Autismus-Spektrum ist.
Das weiss man mittlerweile.
Das weiss man, okay. Und dass er kognitiv einfach eine starke Entwicklungsverzögerung hat.
Genau. Also sichtbar auf den ersten Blick nicht. Also die Entwicklung vom äußerlich ersten Merkmal, körperlich, ist nicht sichtbar. Erst im zweiten Blick. Also er hat auch im Körper merkt man es dann schon. Der Muskeltonus ist anders entwickelt, aber er ist 2 Meter gross, ist ein wahnsinnig gut aussehender, schöner junger Mann. Also mittlerweile ist er nicht mehr ganz so jung.
Mittelalt, sagt ja meine Eltern so mit der Behinderung. Ja, Mama, du bist mittelalt. Das finde ich noch einen guten Ausdruck.
Ja, er kommt jetzt auch so schöne, graue Schläfe über, es steht ihm gut. Also er ist sicher nicht das, was sie mir nachgerufen haben. Er hat, ist im Autismus-Spektrum.
Also er hat Trisomie 21.
Nein, Trisomie 21.
Und gleich hast du dort wirklich so gemerkt, okay, da ist etwas anderes. Du hast angefangen, Fragen zu stellen. Und jetzt weiss ich ja auch als Mutter, eben aus meiner Perspektive, man überlegt sich ja auch, ja, was ist, wenn dann das geschüchterte Kind Fragen stellt. Wie gehe ich mit dem um? Ich bin immer sehr, sehr offen mit dem umgegangen, habe versucht, alle Fragen zu beantworten, habe auch mir viele Gedanken gemacht. Ja, vielleicht zum Beispiel ähnlich auch wie mit der Sexualität, oder? Also, was beantworte ich, was möchte er wirklich wissen und dann auch, wie benenne ich das? Aber auch, was möchte er vielleicht noch nicht wissen, oder was ist auch überfordernd? Also ich habe sehr immer meinem Sohn überlassen, was er wissen möchte und gleichzeitig aber auch versucht, immer wieder so die Informationen sichtbar zu machen für ihn und dann geschaut, was nimmt er nicht. Wie war das bei dir gewesen?
Ich denke, das ist ein Unterschied von der Zeit. Oder? Auch ein Unterschied vom Wissen darüber, was dann mein Bruder wirklich hatte. Ein Unterschied auch von der Generation mit dem Umgang mit dem. Ich hätte mir manchmal gewünscht, dass mehr Bewusstsein da gewesen wäre in Bezug auf meine Fragen. Ich glaube, mein Vater hat sich recht stark dem entzogen und hat mir einfach versucht, eine gute Zeit zu geben und mich einfach wie zu tragen durch meine Kindheit und eigentlich nicht viel Gespräche dort zugelassen durch seinen eigenen Schmerz. Und meine Mutter hat ich glaube, meine Fragen haben immer wieder ihre eigenen Ängste getriggert. Häufig war es so, dass sie dann wie mich ein bisschen versucht hat, so wie, stell jetzt nicht so die Fragen, es ist halt so bei uns und die anderen müssen nicht so blöd mit dir reden. Also es war vieles unbeantwortet für mich als Kind.
Das heisst, wenn du jetzt könntest in so eine Zeitreise machen und zurück, dann würdest du dem Mädchen von damals mehr Informationen geben.
Ja.
Ja.
Es sind auch heute mehr Informationen da.
Genau. Man und gleich finde ich es eben wichtig, über das auch zu reden und das sichtbar zu machen. Geschwisterte, so habe ich es auch erlebt, das würde sagt auch mein Sohn oder mein Jüngerer, ich bin auch froh um die Information. Er will mittlerweile auch mitkommen an Gespräche. Er möchte gerne auch Beistandschaften mal übernehmen. Und er möchte wissen. Und ich finde das auch wichtig, oder, dass man sagt, hey, eben bei dir ist es jetzt anders gelaufen, aber das wäre hilfreich. Gibt es sonst noch etwas, wo du so als Zeitreisende würdest, dir selber geben, wenn du könntest, wo du sagst, weißt du, auch wenn jetzt so jemand zulässt, der vielleicht genau diese Situation hat und jetzt so ein bisschen von dir darf hören, ja, was bräuchtest du dann?
Ich glaube, ganz viel Verständnis. Ich hatte einen Moment damals, wo ich dann wie gemerkt habe, wenn Gespähnchen von meinem Bruder kommen, er wollte ja auch abmachen, er wollte auch andere beeinträchtigte Kinder bei sich auf Besuch haben, dass ich mich dann angefangen habe zu grusen. Ich hatte dann das Gefühl, wenn ich jetzt zum Beispiel das gleiche Besteck benutze wie mein Bruder, dann werde ich vielleicht auch krank, oder? Mhm. Das ist ja dann wie so an mich herangekommen von den anderen, so, ja, ein behindertes Kind hat man ja nur, wenn alle behindert sind, deine Eltern sind ja auch.
Also so von der Klasse gespendet.
Ja, genau. Ja. Und ich glaube, wenn ich jetzt so zurückdenke, dann würde ich mir wünschen, einen leichteren und einen vielleicht auch ein humorvolleren Umgang mit dem. Weil ich habe angefangen, mein Besteck anzuschreiben. Und so aus kleinen Papierchen Sarah draufschreiben und mit Kleberchen rundherum machen, um eine Gabel, und habe dann nur noch das benutzt. Mhm. Und ich habe dann aber das Gespür bekommen, als wäre ich falsch. Mhm. Und ich hätte mir jetzt im Nachhinein eine kleine Sache gewünscht, man hätte vielleicht auch mal können über so etwas lachen können. Und hätte können sagen, das ist jetzt wie... Es ist jetzt fast noch absurd lustig, dass du so etwas machst, weil für das gibt es keinen Anhaltspunkt. Das ist nicht eine ansteckende Krankheit. Mhm. Es ist alles in Ordnung. Einfach ein freierer und leichterer Umgang mit dem.
Und dort bist du ja dann auch wieder beim Thema Informationen. Und da könnte ich mir auch vorstellen, dass es extrem hilfreich gewesen wäre, wenn es eben in der Schule...
Ja.
auch aufgefangen worden wäre. Weil wenn ich höre, oder, was du dann hast müssen, das ist ja eigentlich eine Form von Mobbing erfahren, dann wäre das ja auch eine Aufgabe gewesen von den Lehrpersonen, dass man über das Thema Behinderung redet und dass man da Vorurteile oder abschaffen, aus dem Weg räumen und vor allem auch wirklich informieren.
Mhm. Das ist natürlich etwas, wo ich wahnsinnig dankbar bin, dass sich die Entwicklung in unserer Gesellschaft, dass sich dort etwas da hat, oder in den letzten 30 Jahren oder 40 Jahren. Damals, zu meiner Zeit, ist das wirklich tabuisiert worden. Man hat nicht über das geredet. Das war kein Thema gewesen, dass das damals besprochen worden wäre. Das hat man hingenommen. Aber ja, das einfach wie ein... das merke ich jetzt auch als erwachsene Person und als Schwester im Hüt, wie fest ich das lustvoll integriere in mein Leben. Auch, dass das eben nicht nur eine Schwere muss sein, sondern auch eine schöne Bereicherung kann sein. Und dass es Teil ist vom Menschsein, dass Menschen anders sind.
Mhm. Und in dem Innen, oder ich erinnere mich, also es ist lustig, dass also der Cem, so heisst mein älterer Sohn mit der Behinderung, der ist jetzt gerade da gewesen und hat Ferien verbracht mit mir da. Und dann hat er von sich aus plötzlich erzählt, wo er hat dürfen mit dem Tarn, so heisst mein jüngerer Sohn, dürfen in die Schule. Und dort ist der Tarn in der 5. Klasse gewesen, hat einen ganz tollen Lehrer gehabt. Falls er mal zulässt, der Erwin Huander, danke für das. Wo das wie gemacht hat. Was thematisiert hat und dann der Cem in die Klasse eingeladen und wirklich eine Schulstunde, wie ich ihm gesagt, er wäre offen gewesen für mich. Mehr mag der Cem eh nicht. Also wir müssen schon schauen, ob es geht eine Stunde. Aber er hat dürfen in die Schule mit dem Tarn.
Ja, das ist wunderbar, oder? Das hätte ich mir sehr gewünscht.
Und er hat sogar dann wirklich den Unterricht so angepasst und hat dem Cem noch ein Zeugnis gemacht.
Super.
Und das ist für beide so ein stärkender Moment gewesen, allein schon mal den Schulweg dürfen zusammenzulaufen, auf dem Pausenplatz zusammenzustehen, so wie so ganz viele Geschwister, die mit dem Altersabstand erlebt.
Mhm.
Und das zeigt mir einfach auch, wie schön es wäre, wenn man eine inklusive Schule hätte. Wie dann gäbe es die Vorurteile so gar nicht. Ja. Es wäre ja einfach normal.
Mhm.
Und dort oder so zu merken, wie eben allein dann die Geschwister die so sind oder wie du gewesen bist, aber ich glaube, es findet eben immer noch statt, wie nicht alle Lehrkräfte sind so aufmerksam dieser Thematik. Und ich finde auch, es gibt wenig Vereinigungen, die überhaupt etwas anbieten für Geschwister. Es gibt viel zu wenig gute Literatur und so weiter. Eben, wo dann nicht so, wie du jetzt vorhin gerade gesagt hast, das ist dann nur schlimm, sondern es ist Vielfalt. Eben,
genau.
Es ist genau so, also ich habe mal eine Kolumne geschrieben, über das, den Begriff Schattenkind, wie mich mein jüngerer Sohn das gefragt, Mama, was ist ein Schattenkind? Weil sie hat so einen Artikel gehabt, wo noch jemand rumgelegen ist. Und danach sagt er, ja, ist ja auch absurd, weil ich stehe ja manchmal in der Sonne und er steht manchmal in der Sonne und manchmal stehen wir im Schatten. Mm. Und eben, mein Bruder ist einfach mein Bruder.
Ja, genau.
Und das sagst ja du jetzt auch. Also eben, er ist einfach. Und das ist ja eben, das ist eigentlich, glaube ich, die Inklusion und so ganz normal.
Ja.
Und ich sitze heute mit dir da, weil was mir auch auffällt, einerseits ist das Thema sehr unsichtbar immer noch in der Kindheit. Und was aber noch unsichtbarer ist, ist im Erwachsenenleben.
Mhm.
Und gerade also Menschen mit kognitiver Behinderung, die haben ja kein Lobby. Also wenn man schaut, im ganzen oder so Gleichstellung, Inklusionsbereich, oder dann haben Menschen mit Körperbehinderungen, die können noch viel lauter für sich einstehen, die können auch mehr für sich einstehen. Ja. Sie haben eine stärkere Lobby, ist übrigens auch ein Grund, wieso dort die Rechtslage teilweise besser ist.
Mhm.
Also auch, gibt ganz viel noch zum machen. Aber Menschen mit schweren kognitiven Behinderungen, so jetzt zum Beispiel wie mein Sohn und jetzt dein Bruder, ist ein bisschen weniger schwer oder behindert, aber auch.
Auch, ja. Die haben keine Stimme.
Sie haben keine Stimme.
Nein, sie brauchen uns als Stimme.
Genau. Mhm. Und das ist ja auch ein Grund, wieso ich nach wie vor immer wieder über die Themen rede und eben auch hier in dem Podcast möchte darüber reden, weil ich glaube, wenn man vom Pflaster fürs Herz redet, dann brauchen wir eben auch Inklusion.
Mhm.
Weil also, es werden nur ganz wenige von den Behinderungen angeboren und die meisten werden im Laufe des Lebens erworben. Und ich werde immer mal wieder vielleicht über das Thema reden und mit, vielleicht mal allein, aber auch mit Gästinnen oder einem Gast, so wie mit dir jetzt. Weil ich glaube, es kann eben uns plötzlich vom einen Tag auf den anderen auch irgendwie betreffen, ob jetzt als Angehörige oder eben auch selber. Gerade im Alter geht es uns wirklich die meisten irgendetwas an.
Ja,
und
das stimmt.
Die Sichtbarkeit, was heisst denn das für Geschwister, die im Erwachsenenleben, wo es eben so ist, oder wenn es richtig läuft, sage ich immer, dann überlebt mich mein Sohn mit der Behinderung. Das wünsche ich mir. Und gleichzeitig heisst das ja, dass ich irgendwann mal nicht mehr da bin. Und dann mein Sohn, der in jedem Lebensbereich Hilfe braucht, wo ich Privatbeiständin bin, wo ich aber auch sehe, wie fest KESB teilweise überlastet ist, die haben zu wenig Ressourcen. Das heisst, ich bin auch Beiständin, weil ich weiss, dass es braucht eben, er kann nicht für sich selber schauen, es braucht jemanden, der beim Wohnen, bei der Gesundheit, bei allem schaut. Und wenn ich nicht mehr bin, habe ich jetzt schon gesagt, ja, dann will man das mein Sohn machen. Aber hey, das ist wahnsinnig viel Verantwortung.
Ja.
Und dann...
Das ist so.
Das ist ja ein Thema, das für mich auch eher neu ist. Er ist jetzt 22, das heisst, ich bin Beiständin seit 4 Jahren. Und was das wirklich heisst, auch eben dann im Erwachsenenleben, einen Menschen so begleiten, weiss ich noch nicht so lange. Und gleichzeitig konnte ich bei dir jetzt erleben, was es dann bedeutet, wenn eine Mami, die das so übernimmt, wie ich das im Moment mache, auf ganz tragische Art und Weise plötzlich verstirbt.
Ja, das ist uns passiert.
Genau. Und du bist vom einen Tag auf den anderen, bist du mit dieser ganzen, also es war für mich so verrückt gewesen, zum Überleben, oder? Deine Mutter war eine Frau gewesen, die ihr Leben lang unglaublich viel unbezahlte Care-Arbeit geleistet hat.
Mhm.
Und wir leben in einem System, wo sich stützt, gerade im Behindertenbereich, gerade, also bei den Kindern auch, aber auch im Erwachsenenbehindertenbereich, man redet viel zu wenig darüber, sich auf unbezahlte Care-Arbeit von Frauen stützt.
Ja, also sie hat ihr Leben für das gegeben.
Genau.
Das war Inhalt.
Genau.
Mhm. Und auch nachdem mein Bruder 18 wurde, sie ist gestorben, als er 39 war.
Ja.
Und das heisst, sie hat ja 20 Jahre ihn auch noch im Erwachsenenleben weiter betreut. Sie hat in 39 Jahren war sie Mutter gewesen, von einem Kind, das nie selbstständig ein Leben hat können führen. Und diese Arbeit und diese Zeit und das Mittragen ist eine enorme Arbeit, die sie geleistet
hat. Er lebt seit der 18 ist oder lebt er in einer Institution? Ja. Und gleich hat sie noch so viel geschafft. Magst du mal sagen, was das heisst, was sie gemacht hat?
Also bis dorthin ist natürlich sowieso der Alltag ja daheim hat das stattgefunden. Aber auch nachher, als er dann ausgezogen ist. Und wir haben, also, es ist ein grosses Glück, dass er einen wunderbaren Ort hat, wo er seit über 20 Jahren sein darf. Die Wagenburg in Seegräben, wo der Andreas Ott gegründet hat mit der Daniela, mit seiner Frau. Das ist ein Ort, wo wirklich so viel Herz ausstrahlt und hat in sich. Das ist ein grosses Glück gewesen, dass er dort einen Platz hat bekommen damals. Obwohl er eigentlich fast zu stark beeinträchtigt war, auch schon dort, für das, was sie auch wollen, dass man mitleistet als beeinträchtigte Person auf dem Hof. Aber auch dann, als er ausgezogen ist, ist das nicht weniger geworden. Weil es sind einfach andere Themen geworden. Die ersten paar Jahre hat Mama wahnsinnig viel begleiten im Ankommen, im neuen Alltag. Und hat auch mit sich selber wahnsinnig viel ausmachen müssen, auf einmal das Kind loszulassen. In ein anderes Zuhause, wo er gewohnt hat und gearbeitet hat. Nach wie vor auch wohnt und arbeitet. Und am Anfang ist er noch jedes Wochenende heimgekommen. Und dann hat man gemerkt, und wie fest dass das auch zur Substanz geht, wie fest der Wechsel für ihn auch immer verbunden ist mit Kämpfen und mit nicht mehr zurückgehen und so. Und dann hat man das langsam ein bisschen reduziert, aber sie hat sich um alles weiterhin gekümmert.
Also, das ist ja etwas, was ich auch erlebt habe und glaube, viele erleben, die erwachsene Kinder haben, aber auch also im Kindheitsalter, die im Autismus-Spektrum sind, dass ja die Wechsel so schwierig sind.
Ja.
Und das hat mir mal eine wahnsinnig gute, die hat mich gecoacht im Autismus-Bereich und die hat mir das mal erklärt, dass es manchmal einfacher ist, und so ist es bei meinem Sohn, der sehr schwer vom Autismus-Spektrum betroffen ist, also ich würde ihm nicht gut tun. Und ich habe das richtig auch lernen, wenn ich ihn jedes Wochenende würde heimholen. Mhm.
Und ich glaube, das ist schmerzhaft.
Das ist schmerzhaft, weil ich finde ja, man kann sich die ganze Zeit irgendwie sehen und irgendwie besuchen und dass es für ihn aber immer wieder eben auch eine enorme Belastung ist. Das habe ich wirklich eben von Fachleuten, also eben mittlerweile berate ich ja auch also in diesem Bereich, aber ich habe das schon ganz früh lernen, auch wenn es um Entlastungsdienste und so gegangen ist. Also es ist einfacher, ist viel am Stück, als nur immer so ein bisschen.
Mhm, ist besser.
Genau.
Ja, es ist mehr Ruhe eingekehrt, je weiter die Abstände dann
und dass einfach die Übergänge einfach auch Stress sind und man meint dann, ja, man tut etwas Gutes, eben, ich kann die Mami so nachfühlen, so jedes Wochenende heim. Und dass man dann eben merkt, nein, es ist zu viel Stress.
Ja. Mhm. Und das heisst aber dann nicht, dass man in der Zeit, wo die erwachsene Person, die beeinträchtigt ist, nicht daheim ist, dass man dann nicht auch sich kümmern muss, eben um ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel Körperpflege oder werden die Socken gewechselt. Oder, also ich kann mich erinnern, wie sie so viel gekämpft hat, weil einfach gewisse Sachen dann vielleicht nicht die Relevanz gehabt haben von Betreuung, wie sie es empfunden hat, dass ihr Kind gut geschützt ist und gut begleitet ist. Wie wir dann amix gegangen sind und dann war zum Beispiel sein Bett verdreckt gewesen, weil er halt nicht sich gut geputzt hat nach dem WC. Und wie sie immer sich so aufbäumt hat. Ich kann mich erinnern, wie sie einfach eine Löwenmutter geblieben ist. Mhm. Für viele Belange. Mhm. Wo eben ein Kind wie Kind bleibt.
Und das, was du beschreibst, das geht mir gerade persönlich sehr näher. Also ich merke gerade so, was das Thema Einkoten, Urinieren, Sauberkeit, Körperhygiene angeht. Oder man muss sich vorstellen, wenn man, oder das ist etwas, wo ich sehe es jetzt bei meiner Nichte, die ist jetzt 2,5, sie ist das jetzt am Lernen.
Mhm, genau.
Und wenn diese Entwicklungsschritte eben nicht gleich kommen, dann nachher ist das für eine Mutter etwas, wo extrem ein verletzliches Thema ist. Und wenn man dann ein Kind in eine Institution gibt und in Betreuung gibt und in andere Hände, dann braucht es eben auch, also es ist ja völlig richtig, weil die machen ja einen guten Job, oder?
Mhm.
Aber man muss so ein verletzliches Thema anvertrauen und übergeben. Und dass das eben auch Arbeit ist.
Mhm.
Dass das auch ganz tiefe Prozesse sind, weil ich glaube, das ist, wenn man das nicht kennt, sehr schwer zu vorstellen, was macht das mit einem, wenn ein Kind so selbstverständliche Entwicklungsschritte nicht macht, wo eben dann auch fest mit Würde zu tun hat.
Genau, und ich glaube, das ist das, wo die Arbeit eben dann nicht nur ist, dass man sich dafür einsetzt, sondern es ist eben eine Arbeit, die mit viel Schmerz immer auch verbunden ist. Weil man einfach merkt, dass der Teil von der Würde eben wie nicht passiert und man ihn dort muss, oder die Person muss begleiten. Und ich merke das jetzt auch, weil ich selber auch Mutter bin und jetzt das Thema wieder aufgekommen ist, auf einmal seit ein paar Wochen, wie fest, dass es mich...
Also bei deinen Brüdern ist es wieder aufgekommen?
Genau, es ist jetzt wie auf einmal wieder etwas, wo wieder neu... Es passiert auch immer wieder, es ist so wie Entwicklungen passieren mega positiv, es hat sich unglaublich schön positiv entwickelt nach dem Tod von der Mama, was so schön war, zum Mitsehen, zum Mitschauen.
Genau, jetzt machst du gerade einen grossen Gump.
Ja, tut mir leid.
Können wir, ist voll okay, Gump, ja, mich auch. Können wir nochmal zurück von, oder deine Mami ist gestorben, also wegen einer Operation, oder? Sie hatte eine von diesen schlimmen Komplikationen gehabt.
Ja, sie hat eine Lungenembolie bekommen nach der Operation und hat die Embolie nicht überlebt.
Genau. Und das ist ja, oder man muss auch sagen, deine Mutter hat ja auch noch viel Care-Arbeit übernommen für dich. Du bist alleinerziehende Mutter von 2 Söhnen. Also auch da, oder, wieder so ein Beispiel von ohne Care steht die Welt still. Deine Welt ist für einen Moment stillgestanden, gefühlt. Und gleichzeitig hast du müssen in einer Form, also in einer Art und Weise müssen funktionieren in dieser Katastrophe hinein, dass ich als Freundin von außen oder das erlebt habe und einfach wirklich die ganze Zeit immer wieder denkt, okay, das ist so viel gerade. Das ist wie so ein Strudel, oder, wo die erfasst hat,
ja,
das wo ist du funktioniert hast. Man muss auch sagen, dass du auch für deinen Vater funktioniert hast, wo einfach auch sehr hilflos war in dem Schock hinein. Also du hast eigentlich das Schiff, das deine Mutter gesteuert hat, übernommen.
Ja, und ich finde es schon auch spannend, oder? Das sind, dass ich als Frau in dem System hinein.
Genau.
Also vorher sind es meine Mutter gsi und ich. Wir sind die beiden Frauen gsi. Ich habe 2 Buben, mein Vater und mein Brüder. Und sie war wahnsinnig tragende Säule in dem hinein. Sie hat mir den Rücken frei gehalten als alleinerziehende Mutter, indem sie mir mega viel geholfen hat mit meinen Kindern, mit meinen Buben, die sie mit goldenem Herz betreut hat und mitgenommen hat, wo immer sie ist, hin, hat sie sie einfach mitgeschleppt, damit ich auch arbeiten konnte. Sie hat mit mir eine Firma gegründet, wo sie gesagt hat, ich bin deine Geschäftspartnerin, du musst es alleine wuppen, aber ich halte dir den Rücken frei, weil ich nehme deine Kinder und lasse dich so deine Arbeit machen. Und dann ist auf einmal das alles weggebrochen und es war wie klar gewesen, dass ich als überbleibende Frau in dem System von diesen Männern das einfach wie übernehme. Und zwar alles übernehme. Meine Mutter, sie als alleinerziehende Mutter, ist komplett auf meinen Schultern gelegen auf einmal. Ich habe meine Geschäftspartnerin verloren. Mein Vater ist völlig verloren gewesen, hat noch nie in seinem Leben irgendwie eine Einzahlung gemacht. Sie sind über 50 Jahre zusammen gewesen, meine Eltern. Er ist so der Praktische und hat alles sich gemacht für das Praktische. Und Mama hat einfach die ganze Hintergrundarbeit gemacht. Und dann auch mein Bruder, wo ich im Spital, wo wir dort wie uns verabschiedet haben von der Mama, auf der Intensivstation, wo sie noch war, für eine Woche, in der Hoffnung, dass sie vielleicht wieder aufwacht, haben wir ihn geholt. Ich wollte unbedingt, wählen, dass er kommt. Dass er sich verabschieden von der Mama, weil wir gewusst haben, es wird nicht, sie wird nicht mehr kommen, nicht mehr zurückkommen zu uns. Und ich erinnere mich noch gut an den Moment, wo er dann mit seinem lieben Betreuer vom Hof gekommen ist und er der Mama Tschüss gesagt hat, raus ist. Und dann nachher hat er mich angeschaut und er ist 2 Meter gross, oder? Mein kleiner, grosser Bruder. Und dann schaut er mich an und sagt, schaust du jetzt auf mich, Schwester? Und ich habe nur Tränen runtergelaufen, weil es ist klar war, dass es wie für mich gar keine andere Frage gibt. Und dann hat er mich aufs Maul geküsst. Und das hat er immer nur bei der Mama gemacht. Er hat mich noch nie aufs Maul geküsst. Und dann hat er mich geküsst und hat gesagt, ist gut, Mama. Und das ist mir ganz fest geblieben. Und das hat viel Kraft gegeben in dem Moment, nachher. Aber es ist schon, also jetzt sind es 2 Jahre und ich habe im ersten Jahr wie ein Hamster im Rad gestruggelt mit allem, was dann auf mich abgebrochen ist und mit den Erwartungen von allen möglichen Behörden und Sachen. Und jetzt langsam kommt wieder Boden unter den Füßen. Aber es ist immer noch eine sehr herausfordernde Aufgabe, die ich übernommen habe und eine wahnsinnig grosse Lücke.
Und das ist so verrückt, oder? Er sagt dir wirklich jetzt Mutter, gell?
Immer wieder, ja.
Ja, und du korrigierst es.
Ja.
Du sagst ihm, ich bin deine Schwester.
Ja. Mhm. Weil das ist für mich auch, am Anfang hatte ich wirklich das Gefühl gehabt, ich muss wie die Lücke füllen. Ich muss das Loch stopfen. Mhm. Ich muss für ihn da sein. Ich habe wirklich, meine grösste Angst war, was es bedeutet für meine Kinder, ihre Nonna und neben mir erste Bezugsperson zu verlieren. Und für meinen Bruder, der eben auch ein kindliches Verständnis hat, oder? So von der, vom Treitwerden, wie das ist für ihn, wenn er seine Mama verliert, die für ihn Lebensmittelpunkt war. Und ich habe das Gefühl, ich muss jetzt die Rolle fühlen. Ich muss jetzt das übernehmen. Und dann, immer wieder hat er dann auch zu mir Mama gesagt. Und dann habe ich wie immer wieder gemerkt, nein, Josip, ich bin nicht deine Mama, ich bin deine Schwester. Und dann hat er mich immer so gehebt und hat gesagt, ah ja, stimmt, Entschuldigung, Schwester, Schwester. Und dann habe ich dann wie auch für mich gemerkt, ich bin Schwester.
Das ist eine andere Rolle.
Ist eine andere Rolle. Und ich darf jetzt in dieser Rolle rein mich auch abgrenzen von meiner Mama. Mhm. Ich muss nicht sie ersetzen.
Und du musst nicht die Lücke füllen.
Nein.
Ja.
Aber es war ein mega Prozess.
Mhm. Und ich weiss, dass dir in diesem Prozess eine Aussage von einer Lehrperson hilft.
Mhm.
Da bist du jugendlich gewesen, gell?
Ja, weil weißt, du hast vorhin gesagt, dass dein grosser Sohn hat mitgekommen mit dem kleinen Sohn in die Schule.
Ja.
Und bei mir war es umgekehrt. Ich bin sehr oft in die heilpädagogische Schule mit von meinem Bruder. Mhm. Ich habe viel Zeit. Einen freien Nachmittag pro Woche bin ich immer mit.
So läss.
Es war schön. Mhm. Ich habe viel Eurythmie gemacht.
Kannst du deinen Namen tanzen?
Ich kann ihn, glaube ich, noch tanzen. und in meiner Kindheit und wo ich so in die frühe Pubertät bekommen, wo all die Themen sehr stark dann worden sind mit vielen Fragen. Und meine Eltern überfordert waren auch manchmal die Fragen mir zu beantworten, hat eine wunderbare Lehrperson von meinem Bruder, eine Heilpädagogin, Pia Hediger, die selber auch eine körperliche Beeinträchtigung hatte und aber eine wunderbare Heilpädagogin war. Sie hat mich auch fest begleitet in dieser Zeit und hat mir damals als junge Frau etwas mitgegeben, was er mir ermöglicht hat, nachher wie ohne Schuld und ohne so das Gefühl, ich muss irgendetwas sein und etwas leisten, wo das, was mein Bruder nicht kann sein kann, als Sohn, kompensiert. Sie hat mir damals gesagt, lass dich von der Behinderung von deinem Bruder nicht dein eigenes Leben behindern. Gang deinen Weg. Und das hat mich dazu wie bestärkt, auch wirklich meinen Weg zu gehen.
Du bist dann in die Welt raus?
Ich bin raus, ja.
Bist du dort auf Buenos Aires? Oder?
Ja, zuerst bin ich auf Florenz und dann bin ich auf Buenos Aires und dann bin ich auf London. Ich war 15 Jahre unterwegs und habe das gemacht, was ich wählen in meinem Leben.
Du hast frei. Mode gemacht.
Mode studiert, genau.
Ja, hast designt. Designst immer noch. Hast deine eigene Welt angefangen zu gestalten. Und dann mit dem Kind bekommen natürlich, oder? Bist auch eben dann wieder mehr eben auch näher, oder, zu deiner Mutter, oder? Also bist wieder in der Schweiz gewesen, hast da gelebt, im Lebensmittelpunkt auch ganz klar, oder, da hin verlagert und hast dich aufgestellt und dann passiert so etwas Schlimmes, oder, wie euch passiert ist. Und dann ist alles nochmal anders, dann ist Chaos. Und ich glaube, viele, die da zuhören, die kennen das, oder? Vielleicht im Kleineren oder im Grossen. Dass man irgendwie das Gefühl hat, so, jetzt habe ich eingerichtet.
Jetzt läuft es.
Genau, und dann hat das Leben andere Pläne.
Und Z macht einfach mal schnell alles auf den Kopf.
Und das hat immer wieder auch Platz da in diesem Podcast-Format. Und dann, oder sagst du, das war ein Jahr völlig ein Überlebensmodus gewesen. Eben zuerst so das Gefühl, und das ist ja so etwas, oder? Theorie und Praxis. Und ich finde das im Fall so wichtig. Und ich finde es wichtig für alles, was uns bewegt. In der Theorie tönt das wahnsinnig einfach. Sie sind nicht verantwortlich, Frau Vidas. Sie sind Schwester, sie müssen nicht diese Lücken übernehmen. Das ist etwas Gleiches, wie wenn man irgendwie sagt, ja, da müssen sie sich halt abgrenzen, da müssen sie loslassen. Oder das ist ja, das begegnet einem ja nonstop in der Theorie. Und es gibt unglaublich oder viele Menschen, die das so einfach sagen. Und das ist, begegnet einem ja auch so, zum Beispiel, wenn man kleine Kinder hat oder so Aussagen. Und Praxis, wenn einem vielleicht ein kleines Kind oder wie jetzt in deinem Fall oder in meinem Fall ein Erwachsener oder unsere, also mein Sohn ist auch riesig, 1,90. Dein Bruder ist 2 Meter gegenübersteht, wo aber kognitiv auf einem Stand ist von einem kleinen Kind. Und dann einem anschaut und sagt, gell, du bist da jetzt für mich. Du schaust für mich. Dann ist es eben nicht so einfach in der Praxis.
Nein. Und es ist wirklich verrückt, dass das Gefühl, mein Gefühl in mir, ist nicht zu unterscheiden, die Liebe zu meinen Kindern wie die Liebe zu meinem Bruder. Und das heisst nicht, dass ich ihn nicht als Schwester betrachte, aber durch das, dass er ja in vielen Belangen bedürftig ist wie ein Kind, dass mein grosser Sohn, der 11 ist, ihn in vielen Sachen bereits überholt hat, ist wie, es ist gar keine Frage. Da ist so viel Liebe. Und da ist so viel Liebe,
Fürsorge,
die fürsorglich ist und wo eigentlich eben wirklich tatsächlich auch ein Gefühl ist, wie eine mütterliche Liebe. Oder? Also so ein, und dort zu unterscheiden zwischen Fürsorge und dann eben auch wieder einen Schritt zurück machen und sagen, ich bin Schwester und ich lasse mir mein Leben nicht beeinträchtigen, weil ich ja einen Bruder habe, der beeinträchtigt ist. Das war eine sehr herausfordernde Situation und viel einfacher im Sagen als dann effektiv auch immer wieder auch leben und immer wieder auch verstehen. Und dort hat eben die Aussage von der Pia Hediger mich auch wieder begleitet und bestärkt, dass ich die Fürsorge darf haben, aber dass ich auch Schwester darf sein.
Genau. Und jetzt höre ich etwas, also, oder? Ich rede ja mit Menschen da in diesem Format, weil ich immer wieder tief berührt bin. Von den Ressourcen, die Menschen in sich tragen und auch von den Strategien. Und ich möchte die sichtbar machen. Und jetzt hast du gerade gesagt, oder einerseits bist du so emotional dann voll involviert und dann machst du etwas, oder? Also du bist eigentlich assoziiert in den Emotionen und dann tust du eigentlich wie dich ein bisschen dissoziieren, also wie in eine Beobachterposition, in eine Metaposition gehst, oder du sagst einen Schritt zurück. Mhm. Und das ist unglaublich etwas Wichtiges, wenn es ums Thema Abgrenzung geht, ums Thema Rollenbewusstsein, ums Thema auch Verantwortungsklärung, eben für was bin ich verantwortlich und für was auch nicht, für die eigenen Grenzen zu spüren. Wie von außen mal auf das System schauen und sehen, da ist die Lücke und es ist nicht meine Rolle, die zu füllen. Und dann kommen wir ja in einen spannenden Bereich hinein, wo ich eben auch beobachten durfte, jetzt so im Erleben oder, von außen, dass ja, wenn diese Lücke nicht einfach gefüllt wird, wie du würdest erschöpfen, du würdest ausbrennen und dann hat dein Bruder überhaupt nichts davon. Das hat ja auch mit Verantwortungsbewusstsein zu tun. Ja. Wie viel Fürsorge kann ich geben? Ich kann nur so viel Fürsorge geben,
wie ich mag,
wie du magst. Und das ist manchmal auch schmerzhaft. Also ich kenne das als sehr trauriges und schmerzhaftes Gefühl. Ich hätte wahnsinnig gerne mehr Kapazität in mir inne.
Ja, ich kenne das auch. Ja, zum Beispiel, wenn er heimkommt, habe ich das Gefühl, ich muss immer am Sonntagabend dann so kochen, wie die Mama gekocht hat.
Genau, er geht so zu deinem Vater, gell?
Ja, und dort habe ich auch wie so bei raus und habe mir das angeschaut und habe gemerkt, das erschöpft mich so. Ich mag das gar nicht. Und es muss nicht eine Tradition werden, die ich weiterführe, die Mama gemacht hat. Aber das war im Fall mit sehr viel Schmerz verbunden gewesen und mit sehr viel auch Gefühl von Schuld. Also, dass ich dort wie auch den Schritt rausgemacht habe und das angeschaut habe und wirklich mich selber in dem innen beobachtet habe an dem Tisch und gemerkt habe, ich sitze da, ich koche, ich bekoche die vier Männer. Das muss ich nicht. Und ohne, dass ich mich dann schuldig fühle. Aber es war ein starker Prozess gewesen.
Und auch, das ist eben gerade, wenn das Leben so krass wirklich einem den Boden unter den Füßen wegzieht, wie das dir passiert ist mit dem Todesfall, dann bist du ja einfach eh voll drin hinein. Und da kannst du eben auch manchmal gar nicht so einen Schritt zurück machen. Nein. Und das erkennen.
Dann funktionierst du. Genau. Darum, es hat einen Moment gebraucht und es hat auch wirklich Unterstützung gebraucht, professionelle, zum
dort du hast therapeutische Unterstützung.
Ja, genau, und also ich habe das für die Zeit, wo ich gemerkt habe, es ist wie eine Lawine über mich hineingebrochen, habe ich mir Hilfe geholt und nach wie vor bin ich regelmäßig im engmaschiger Betreuung, weil das wichtig ist, dass ich immer wieder gut zu mir schaue. Weil es ist sehr schnell passiert, dass man sich selber vergisst.
Ja, und wie. Und gerade eben, wenn so Bedürfnisse da sind, wo so jetzt in der Form, wie das dein Bruder macht, oder, wo anruft, wo eben dir sogar Mama sagt, wenn das so da ist. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass man eben darüber redet und das sichtbar macht. Und ich glaube, ganz viele, die uns zuhören, kennen das. Sie würden. Eben, ich denke, wenn es irgendwie 10 Sarahs gibt, jetzt von deinen Sarahs oder meinen, dann wären wir ja gerne auch für dort da und da. Also, oder? So das Soziale ist uns etwas Wichtiges und für andere da sein. Und wir machen gerne Care-Arbeit.
Ja.
Aber dann eben auch müssen erkennen, dass ich nur Care-Arbeit leisten kann, wenn ich auch Self-Care mache. Also das heisst, dass Selbstfürsorge die grösste Fürsorge ist für das ganze System, gerade wenn es so fest von dir abhängig ist.
Ja.
Oder wie das ist ja so etwas das Verrücktes, so, dass eben so viele Systeme von einzelnen Frauen abhängen.
Und das ist jetzt bei mir auch so.
Genau.
Und dass ich wirklich gelernt habe, in erster Linie ist mal ich und mein Körper und meine Psyche und mein Geist, das ist Nummer eins. Und dann dürfen das auch meine Kinder sein.
Genau.
Oder? Dass ich wie auch, ich kann anfangen auch priorisieren.
Ja, und nachher erst dein Bruder.
Genau.
Oder?
Ja. Ja. Und in erster Linie bin ich aber ganz fest ich. Und das hat dann, manchmal hilft es dann einfach in den Körper hineinzugehen und mich auch wieder wahrnehmen. Und spüren, dass ich darf sein und dass ich mich darf spüren und dann erst wieder, also aufladen tun und dann kann ich wieder gehen. Aber abgrenzen ist, ist ein riesiges Thema in so, in so einer Situation.
Und dort ist mir wichtig, oder, in dem inne oder auch wirklich zu sagen, das ist nicht einfach individuell, dass das wahrscheinlich jetzt ganz viele, die zuhören, sagen, ja, ich kenne das, und dass das mehrheitlich Frauen sind, weil das ist strukturell, oder, wir kommen aus dem Patriarchat, es ist, es wird uns mit einer Selbstverständlichkeit die Care-Arbeit übergeben.
Das finde ich eben auch noch verrückt. Es ist und wie nie zur Frage gestanden.
Und gerade im Bereich oder, von Behinderung, also Mareike Kaiser, Journalistin, wo ich, Autorin, die ich sehr, sehr schätze, die selber eine Tochter hatte mit einer Behinderung, die gesagt hat, oder es wird von Frauen erwartet, dass sie daheim sind und von Müttern, also jetzt von Müttern wird erwartet, ich muss korrigieren, dass sie daheim sind und von Müttern, die ein Kind hat mit einer Behinderung, sie hat eine Tochter gehabt mit einer sehr, sehr schwierigen Behinderung, wird eigentlich erwartet, dass sie lebenslang einfach am Pflegebett sind. Und das ist einfach in unserem System, also gerade im Schweizer System, oder sage ich immer, was Gleichstellung angeht, da gibt es noch viel zu tun, aber was Gleichstellung angeht, von Müttern, von einem Kind mit einer Behinderung, gibt es noch so viel mehr zu tun. Weil das ist wirklich ein Schattenthema und eben auch dann zu beobachten, dass es dann eben auf die Schwester übergeht.
Ja, ich habe mir die Frage ein paar Mal gestellt, was wäre, wenn ich ein Bruder wäre?
Ja.
Wäre es dann gleich? Weil auch von behördlicher Seite, also ich, von der KESB habe ich mich gut gedreht gefühlt mit den Menschen, die ich dort zu tun hatte. Aber jetzt auch, eben, sind ja dann auch von Ergänzungsleistungen involviert. Also man hat auf einmal auch mit Behörden zu tun, wo man vorher noch nie in Kontakt ist gekommen. Und dort die Selbstverständlichkeit zu erleben, dass es ja wie logisch ist, dass ich das jetzt mache und dass es irgendwie wie auch nicht zur Frage steht, dass ich jetzt einfach wie einfach nochmal eben ein Kind mehr habe. Das machst du, das ist jetzt einfach, ja, das wuppst jetzt einfach.
Ist einfach klar.
Ist ja wirklich klar, oder? Und also so, wie so, ja, das hätte ich ja niemand gezwungen, selbstständig zu sein. Oder das hätte ich ja niemand gezwungen, diesen Task für einen Beruf, also könntest du auch einen anderen Beruf machen. Das finde ich, ist mega krass, dass man wie mir das selbstverständlich wie zugesprochen hat. Also das ist jetzt einfach dein, das ist jetzt deine Aufgabe. Und ich finde eben nicht, dass es einfach meine Aufgabe ist. Ich habe mich bewusst und mit vollem Herz für die Aufgabe entschieden, weil ich sie möchte machen, weil ich möchte Beiständin sein von meinem Bruder und nicht, weil ich muss. Und dort ist die Gesellschaft schon nochmal sehr stark so, dass einfach heisst, ja, es ist jetzt halt einfach so. Genauso wie es auch so ist, weil ich als alleinerziehende Mutter, wo die beiden Buben ja fast zu 100% bei mir leben, das wird auch nicht hinterfragt.
Und dort, oder, so die Selbstverständlichkeit, wie nach wie vor von Frauen erwartet wird, dass sie die Lücken füllen. Und dann die grosse Frage, okay, und was ist, was passiert, wenn Frauen die Lücken nicht mehr füllen? Also wenn sie eben anfangen, genau was du jetzt sagst, nicht mehr einfach bis zur Erschöpfung, Care-Arbeit oder über die Erschöpfung, wie es deine Mama gemacht hat. Oder wir haben auch letztens darüber geredet, ja, sie ist auch krank geworden, wahrscheinlich auch wegen dem. Ich weiss, es ist immer oder Hypothese, aber wir haben darüber geredet. Und dass so viele Frauen ja auch krank werden, erschöpfen, früher sterben, früher schwere Erkrankungen bekommen, weil sie Care-Arbeit leisten, wo eben es nicht richtig ist. Also es ist nicht richtig, dass es unbezahlt stattfindet, dass es eben oft auch einfach im Privaten stattfindet und dass es so selbstverständlich angenommen wird. Und dort drinnen ist ja dann die spannende Frage, ja, wenn ich die Lücke nicht einfach übernehme und in den schmerzhaften Prozess gegangen, von diesen Gefühlen auch auszuhalten, die dann das auslöst, weil das ist nicht easy, das haben wir jetzt gerade darüber geredet, oder, mhm. was das macht mit dir. Mhm. Dann ist eigentlich nur die Möglichkeit da, dass andere anfangen zu übernehmen. Weil solange wir die Lücken füllen, müssen sie auch nicht.
Mhm. Also, das ist so.
Oder? Also, es müssen, die Behörden müssen nicht, Männer müssen nicht, die zuständigen Stellen müssen nicht. Und dort ist es aber, sagst du, was es auslöst, wenn ich das sage?
Ja, es ist einfach schwierig, weil es eigentlich wie nicht geht.
Genau.
Weil es ist unsichtbar.
Mhm.
Es gewisse Sachen gehen.
Mhm.
Aber vieles geht nicht.
Mhm.
Und es ist einfach, das ist das, was ich auch so gemerkt habe, man muss viele, als Beiständin muss ich viele so Berichte abgeben, ich muss dies machen, ich bin verpflichtet, dort und da und Rechenschaft machen. Das alles ist sichtbare Care-Arbeit, oder sichtbare mhm. Arbeit als Beiständin. Dass ich teilnehme an den Gesprächen, oder dass ich, aber der ganze unsichtbare Teil ist ja wie gar nicht...
Kannst du probieren, den sichtbar zu machen?
Ja, das sind ja wie einfach... All die Momente, wo man einsteht, wo man eben, wo ich dann seine Stimme bin, wo ich für ihn kämpfe, wo ich für ihn schaue, wo ich mir Sorgen mache, im Stillen auch, wo ich...
Wo du vorausdenkst,
wo ich organisierst. Genau, wo ich organisiere, denke, mache, tue, Fragen stelle.
Co-regulierst, ja, genau. Fragen beantwortest von genau. ihm.
Telefon abnehmen, ja. da bin, einfach da bin.
Mhm.
Das ist etwas, wo ja gar nicht, das kann ich gar nicht abgeben. Das ist wie ein Muttersein. Das ist ja auch, also die Umarmung von der Mutter kann ich ja nicht abgeben.
Mhm.
Das sind Sachen, die sind so fest, einfach, die hängen dann so einfach an einem.
Genau, beziehungsweise wäre der Preis, wenn man es abgibt, so einen höheren, dass eben das auch eine unglaubliche Belastung ist.
Nein, das könnte ich gar nicht, ja.
Ja, beziehungsweise gewisse Sachen musst du sagen. Ja, du bist dran, oder?
Genau, gewisse Sachen muss ich. Und was ich schon auch merke, ist, dass ich zum Beispiel am Anfang verunsichert war von den Behörden zum Beispiel, wenn sie mir wie so gesagt haben, ja, es ist jetzt wohl nicht zu viel verlangt, dass sie das jetzt auch noch machen können. Es ist ja schließlich nur eine. wo man jetzt da muss, ein Konto, wo man dann noch muss führen muss.
Mhm.
Und ich so gemerkt habe, nein, stopp, Moment. Das ich lasse mir einfach auch wirklich nicht mehr so auf die Kappe schiessen.
Mhm.
Blöd. Also, ja, nein, mache ich nicht mehr. Dort, und das ist aber auch unsichtbare Arbeit, weil in dem Moment, wo ich mir nicht lange auf die Kappe schiesse, stehe ich ja auch wieder auf und setze mich ein.
Mhm.
Dass man meinen Brüdern nicht auf die Kappe, also indirekt schiesst man ja dann immer auf die Kappe.
Mhm.
Und das ist unsichtbare Arbeit, unsichtbare Kraft, die es braucht.
Mhm.
Und dort immer wieder auch zu sagen, wo ist es jetzt, wo habe ich jetzt gerade Kraft, um in so etwas hineingehen? Wo habe ich Kraft, um mich aufbäumen? Und wo habe ich Kraft, um umarmen und heben? Und dann immer wieder eben wieder zurückgehen, mich selber anschauen, in mich hineinspüren und sagen, heute mag ich jetzt nicht heben. Weil wenn ich zum Beispiel ein freies Wochenende habe und meine Kinder sind nicht daheim, weil sie nicht jedes zweite Wochenende auch nicht bei mir, dann darf ich einfach auch mal ich sein. Weil dann, wenn genau an dem Wochenende auch mein Bruder bei meinem Vater ist, muss ich nicht auch wieder inheben. Ich darf auch mal sagen, ich melde mich jetzt einfach nicht. Und das ist ein Entscheid und ein Lernen.
Mhm. Und du sagst, das hilft mir, wenn ich dann wie so in meinen Körper gehe und so mich spüre.
Mhm.
Jetzt, ich weiss natürlich ganz genau, was du meinst, aber vielleicht jemand, der dazu hört, nicht. Was heisst das? Was machst du dann mit dir? Was tut dir gut in so einem Moment?
Jetzt könnte man ja wie eine Werbung schalten von Bellicon.
Du hast auch so ein Trampolin.
Ich habe ein Trampolin. Ja. Und ich,
also wirklich, im Fall, der Podcast ist wirklich von nichts gesponsert. Aber,
aber wenn es jetzt gesponsert wäre, dann könnte man das, weil das ist wirklich etwas, wo ich so Fan bin.
Mhm.
Wo ich, das ist das Beste, was mir je zu mir heimgekommen ist und mega schön nach dem Tod von der Mama mir heimgebracht wurde von der Tanja Schifftan. Sie hat das Trampolin bei sich gehabt und hat das gebracht und hat gesagt, da, das ist da bei mir in der Praxis, nimm es, vielleicht hilft es dir oder deinem Kind, zum draufgehen. Und es ist immer noch bei mir. Und einen Alltag ohne das Trampolin könnte ich mir fast nicht mehr vorstellen, weil das mich wieder in meine Mitte hineinbringt, weil ich mein Zentrum wahrnehmen kann, weil es mir hilft. Ich habe sehr viel, auf den Schultern. Ich habe Schmerz auf den Schultern, weil vieles auch auf meinen Schultern liegt und viel Rückenweh. Das zeigt ja auch mir auch die Belastungsgrenze und das tut mir wahnsinnig gut. Und wenn ich aufs Trampolin gehe, auch nur 15 Minuten und wirklich so die Arbeit mache mit meinem Körperzentrum, dann kann ich mich zurückholen in mich. Und tanzen, natürlich, ohne Tanzen.
Musik,
tanzen, jeden Tag tanzen. Mhm. Und ich tanze auch mit meinen Kindern und ich tanze auch mit meinem Bruder. Es ist schon so, dass wenn er kommt, und das ist aber auch spannend, wenn mein Vater dabei ist, kommt die Frage nicht. Aber wenn er bei mir ist und wir sind zu dritt, also mein Bruder und meine zwei Söhne, dann geht es keine 5 Minuten und das heisst, machen wir Disco. Und dann läuft einfach Musik und wir tanzen einfach.
Ich war schon mal, es ist grossartig. Also ich plädiere für Disco in jedem Kinderzimmer.
Ja.
Und was ich auch weiss von dir ist, du hast ja auch eine Gabe, dass wenn das Leben so wahnsinnig wirklich dir irgendwie eins ein bisschen in die Schnur haut, he? Oder eben auf die Kappe schiessen, wie du jetzt sagst. Übrigens sitzt mir Zara da mit einer Kappe gegenüber, mit einer Techli-Kappe, darum ist das doppelt lustig.
Das ist der Schutz.
Ja, genau, das ist dein Schutz, dass niemand das gar nicht auf deinen Kopf kommt. Nein, ich habe gerade gedacht, du hast nämlich so viele Techli-Käppchen an, das ist auch eine Strategie, oder? Mhm. Vielleicht, eine unbewusste. Und was du ja auch machst, ist, du hast eine unglaublich grosse Lebensfreude und Lebenslust.
Ja, das ist so.
Und du bist jemand, wo, also ja, du bist Designerin, also natürlich hast du unglaublich Freude an schönen Sachen. Mhm. Und du umgibst dich gern mit irgendwie Farben und mit Stoffen und mit Formen und du bist aber auch jemand, der das aufsaugt in der Natur. Mhm. Kannst du so versuchen, wie zu schildern, wie das dir deinen Dank füllt? So der Blick oder, auf die Welt. Also so, du hast ja immer wieder so ganz fest so die Richtung von der Aufmerksamkeit auf dem Schönen.
Ja, also es ist mega trägend für mich, das Leben zu lieben. Und das Leben zu lieben ist ja auch wieder einfacher gesagt als dann gemacht, oder?
Mhm. Also gerade wenn es gemein ist.
Genau, aber es ist wirklich so, dass ich immer wieder ganz bewusst mir sage, und jetzt erst recht. Und das kann heissen, dass ich einfach Türen auftue, rausstehe in die Welt, die Füße auf den Boden stellen, in schönen Schuhen, das hilft auch noch, oder? Dass zwischen dem Fuß.
Ist so eine von diesen Frauen, die Schuhe anhat, wo ich mich immer wieder frage, wie kann sie sich eigentlich in dem bewegen? Und sie bewegt sich so in einer Eleganz in diesen Schuhen, wo mir ein totales Rätsel ist. Und man sieht aber ihren an, dass sie, heute bist du gekommen mit so Schuhen, eben, es hat so etwas von einem alten Godard-Film oder so mit so Fränseli und es sind Wahnsinnsschuhe. Ich muss dann noch ein Foto machen von diesen Schuhen.
Also mir hilft das zwischen meinem Körper und dem Boden von der Welt, ja, etwas Schönes an den Füßen zu tragen.
Ah, spannend.
Das hilft extrem. Also ich weiß nicht, ob das einfach mein Schuhfetisch erklärt oder rechtfertigt, aber nein, tatsächlich ist das auch etwas, sich schön anlegen, sich schön machen. Und das meine ich nicht maskieren, sondern wie sich lieb zu tun. Bewusst anschauen im Spiegel. Hoi sagen.
Dem also Leuchten. Dir selber sagst Hoi?
Ja, und dem Leuchten in mir Hoi sagen.
Also, wie kannst du das beschreiben?
Ja, dass ich einfach anstehe und mich bewusst wahrnehme und nicht kritisch, sondern das, den Anteil in mir rein, wo ich sage dem Hoi, ich schaue mich an, ich schaue mir selber in die Augen und sehe in diesen Augen die Lebensfreude am Sein, die Dankbarkeit, dass ich da sein darf, dass ich gesund sein darf, dass ich Kraft habe für den Tag. Und mir sagen, du bist schön. Du bist da und du bist schön und du darfst Freude haben. Mit allem Schweren und allen existenziellen Sorgen und allen Ängsten und all dem ganzen Rucksack, der auch immer wieder da ist. Sondern in dem Moment stelle ich den wie ab und schaue mich an und sage, ich bin da. Und dann gehe ich raus und dann bewusst eben anstehe und reinlasse, die Welt reinlasse. Da. Ich bin da, die Welt ist gut. Und ich darf jetzt raus und leben und mich erfreuen an jedem kleinen, schönen Ding. Ich kann mich erfreuen an einer schönen Wolke. Dann schaue ich und dann denke ich so, ach, es ist so gut. Wie so die Kleinigkeiten, die einfach trägend sind.
Was mir gerade bewusst wird, ich höre das von dir also vom ersten Mal, so das Heu sagen sich selber. Und ich finde es extrem berührend, weil man sieht dann auch, wie deine Augen so anfangen zu leuchten. Und du bist ja als Designerin, als Stylistin in einer, oder so, man hat ja so Vorurteile. Das ist eine oberflächliche Welt. Mhm. Und da bin ich immer wieder auch so ein bisschen mich am Fragen, was für einen Einfluss, da gibt es sicher Leute, die das besser wissen, die das wissenschaftlich vielleicht auch begleiten, hat dann auch das Patriarchat auf dieser Wertung, dass Kleider oder Schuhe oder Schminke oder Nagellack als oberflächlich bewertet wird.
Nein, ist aber gar nicht.
Ich erlebe das ja auch für mich ganz fest so, dass wir zum Beispiel einen Lippenstift auftragen und in den Spiegel anschauen, eben genau das, was du jetzt so beschreibst, etwas ist, um mich stärkt.
Genau.
Oder meine Nägel mal malen oder ein Kleidungsstück, das mir Freude macht. Und du verbindest ja in deiner Arbeit eigentlich Welten. Und ich finde das auch etwas, was so spannend ist, nämlich dass du ja einerseits so durch dein Leben, eben, du bist alleinerziehende Mutter, du bist Schwester, du bist Privatbeiständin, du hast eben im Bruder hat die Behinderung, du bist jemand, der unglaublich mit beiden Füßen ganz fest muss auf dem Boden stehen und eben dich dann damit musst auseinandersetzen, was machen wir jetzt, wenn irgendwie eben er sich vollkotet, oder? Das ist ja wirklich so eine ganz andere Welt. Mhm. Ich kenne die Welt auch. Und dann gleichzeitig bewegst du dich in der Designwelt. Und was mich so berührt, oder, was ich jetzt auch schon länger kenne, ist, du fängst eigentlich an, das so zu vereinen. Oder du machst Upcycling ja auch, du bietest auch also Vintage-Mode zum Beispiel auch in deinem Studio. Du beschäftigst dich ganz fest damit, mit Frauenkörper. Du hast eine Art und Weise, wie du Styling machst, wo es eben überhaupt nicht darum geht, irgendetwas zu maskieren, irgendeine Fassade aufrechterhalten. Sondern es geht wirklich darum, dass man sich richtig wohlfühlt, also so, dass eben die Lebensfreude, oder, tust du eigentlich dann so gegen raus tragen. Und ich finde irgendwie noch schön, ich habe das überhaupt nicht erwartet, aber dass wir auch das noch haben können sichtbar machen in diesem Gespräch.
Ja, weil es ist ein Teil von meinem Schwestersein.
Ja.
Weil es ein Teil, also weil das einfach ein Teil von mir ist. Genau all diese Realitäten sind Teil von meinem Wesen. Und für mich ist zum Beispiel noch nie, ich habe nicht den Weg eingeschlagen, Designerin zu sein, weil mich auch nur ansatzweise irgendetwas Oberflächliches daran gereizt hat. Ich glaube, ich habe noch nie eine Modenschau wirklich geschaut. Ich habe Mühsamung, vielleicht wegen der Atmosphärik, ja, aber zum Beispiel das, was viele andere dann, oder im ersten Moment sich an das denken, ist sehr oberflächlich, oder? Und das ist bei mir wie noch nie gewesen. Ich habe immer einfach das so empfunden als ein Inneres, das nach aussen kommt. Also das Kleid ist wie ein Raum, wo der Körper umgibt, wie ein Zuhause. Und im besten Fall ist ja ein Zuhause auch Ausdruck von einem Menschen. Also jedes Zuhause, wo ich reinkomme, ist für mich immer ein Stück weit wie ein Kleid. Weil es ist ja ein Raum, wo dich umgibt und so lebst du und so bist du. Du tust wahnsinnig viel aussagen in der Art und Weise, wie du lebst, was du dich entscheidest, was dich umgeben soll. Auch wenn du dich nicht entscheidest, ist es eine Entscheidung, oder? Wie du lebst. Und das Gleiche auch mit dem Kleid. Es ist eine Entscheidung, was du trägst. Und auch wenn man vieles sieht, was sehr der Norm angepasst ist auf unseren Strassen, ist das ja auch immer Ausdruck von der Person. Und das ist das, was mich interessiert, der Mensch. Es ist nicht, es geht viel tiefer.
Und es ist ja auch, oder ich will jetzt mit dem Gespräch sichtbar machen, oder? Und es ist ja nur eine Perspektive von ganz vielen Perspektiven. Ich finde es auch so wichtig, dass wir uns so lösen, so von, oder? Das ist auch so komisch. Wir begegnen das immer wieder in diesem Bereich, so eine Schubladisierung. Ja, also in dem Fall ist das so als Schwester. Mhm. Also ist das ganz komisch.
Ja, genau, so
also, also ob man irgendwie das Gefühl hat, so ist kognitive Behinderung.
Aber auch, dass es zum Beispiel, eben jetzt auch, wenn ich die Brücke wieder schlage zum Kleid, dass es wie auch klar ist, dass jemand, der irgendwie beeinträchtigt ist, sich auch beschissen muss anlegen, zum Beispiel. Ja. Wieso? Ja. Oder dass irgendwie...
oder sich nicht dafür interessiert.
Ja, genau.
Das ist überhaupt nicht.
Überhaupt nicht. Das ist mega wichtig, um wie erkennen, es ist nicht nur etwas.
Es ist immer ein Spektrum.
Es ist immer ein Spektrum, genau. Und auch das Schwestersein oder Geschwisterdesein ist ein Spektrum.
Mit ganz vielen so Zwischennuancen, wo du jetzt so im Prozess bist, eben zum herausfinden auch, wie viel kann ich geben, wie viel brauche ich auch, dass ich überhaupt kann geben, wie ist mein Weg und was ich einfach rausgehören ist. Und das ist etwas, was ich mit dir teile, dass ich glaube, dass es mich immer enorm gestärkt hat, dass ich, oder ich stelle mir einmal vor, wenn unsere Identität ein Kreis wäre, dann hätte sie in dem Kreis ein Farbspektrum mit so ganz vielen Spickeln, so ganz vielen Facetten. Mhm. Und dass man eben darf Gleichzeitigkeit in dem hineinleben und darf einerseits eben zum Beispiel Mutter sein, aber eben auch das irgendwo, und manchmal ist es nur am Fuß, den man reinbehalten, machen, wo man beruflich irgendwie gerne macht, oder? Also zahlt beruflich. Mhm. Oder dass man darf irgendwie sorgende Schwester sein und gleichzeitig gehen Party machen und tanzen eine Nacht, etwas, was du auch sehr gerne machst. Mhm. Also so sich erlauben, seine Facetten dürfen weiterleben. Und manchmal hat es nur ganz wenig Raum für die Facetten.
Yeah.
Ganz, ganz wenig. Manchmal fühlt es sich so, als ob sie fast nicht mehr da sind. Aber dann, und ich glaube, das ist etwas, was uns ganz fest verbindet, und darum sind wir eben befreundet, unter anderem, dass wir uns aufmachen und gleich, also jetzt erst recht oder trotz allem,
lebt.
Die Facetten leben.
Yeah. Und zwar mega bewusst mega genussvoll, genau. Auch. Also ich tue richtig auf und rein mit dem.
Genau.
Und dann mag es wieder ganz viel heben.
Genau. Und es ist wie so, also man lässt es so rein und manchmal ist es so nur ganz wenige. Manchmal sind es so kleine Glücksmomente, Glückssekunden, Glücksstunden, ich habe doch keine Ahnung. Manchmal ist es aber auch mehr. Und dann das so aufsaugen. Und dann gibt es eben wie in dem rein, also wenn du so den Kreis hast, dann werden die Farben wieder grösser.
Ja.
Vielleicht musst du mir das mal zeichnen. Ich kann ja so schlecht zeichnen.
Ich habe es schon einfach vor mir.
Eben, ich kann mir wie ja alles, ich habe so ein Comic-Hirn, also ein mega visuelles, ich kann mir alles vorstellen, wie es aussieht, aber ich bringe es dann nicht auf Papier. Das ist mega schade. Sonst würde ich vielleicht etwas ganz anderes machen beruflich. Aber Zara bringt es auf Papier. Vielleicht bringt sie es irgendwann auf ein T-Shirt. Ich weiss nicht, was wir daraus machen. Zara, danke vielmals.
Ich danke dir.
Danke, dass du mir einen Einblick gegeben hast und denen, die zuhören, in dein Farbenspektrum in deine Lebenswelten, in deine Lebensrealitäten. Lebenswelten, die vielleicht sehr wenig sichtbar sind und so jetzt hoffentlich ein bisschen sichtbarer werden. Und danke ihr da draussen, dass ihr zuhört, dass ihr, indem ihr das Format hört, das vielleicht teilt, herzelt, eben auch einen Beitrag geben, dass wir können, wenn wir dann eben mit Facetten vom Leben konfrontiert werden, wo wir echt richtig, richtig heftig strugglen, können bewältigen und dann so auch wieder das reinlösen oder so, eben Sarah sagt, ich lasse dann rein, wo stärkt. Schön sind ihr da. Ciao miteinander. Der Podcast ist unabhängig und werbefrei und ein totales Herzensprojekt. Und darum freut es mich besonders, wenn du abonnieren, herzeln und teilen. Weil dann kann er weiter wachsen. Und wenn noch mehr möchtest mich unterstützen, dann kannst du mir gerne auf buymeacoffee.com einen Kaffee spendieren. Danke vielmals. Den Link findest du in den Shownotes.